Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz, junge Stimmen, inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin. Und in diesem Podcast geht es um stimmpädagogisch und lerntheoretisch fundiertes Singen mit jungen Stimmen und beziehungsstarke Kinder- und Jugendchorarbeit. Schön, dass du hier bist. Die Inspiration für die heutige Folge kommt eigentlich von einer Hörerinnenfrage, die beschrieben hat, dass ihre größte Herausforderung in ihrem Alltag ist, die Kinder vom Sprechen überhaupt in die Singstimme zu führen. Und ich dachte mir, das ist eigentlich so ein tolles Thema, dazu gibt es so unglaublich viel zu sagen und das kennt eigentlich auch jeder, der mit Kindern singt, dass ich dazu doch eine Folge machen könnte. Und beim Skripten der Folge habe ich aber festgestellt, dass es noch viel mehr zu dem Thema zu sagen gibt, dass es eigentlich überhaupt nicht in eine Folge passt. Und deshalb mache ich das jetzt in zwei Teilen. Heute spreche ich ein bisschen über die lerntheoretischen Hintergründe und beim nächsten Mal nehme ich dann Bezug auf diese Dinge, über die ich heute spreche und stelle nochmal ganz konkret 4 Punkte vor, wie du eine sichere Tonvorstellung bei Kindern fördern kannst. Und ich hoffe, dass du die Geduld hast, dich heute ein bisschen auf die theoretischen Hintergründe einzulassen, denn je tiefer du diese zugrunde liegenden Prinzipien musikalischen Lernens verstehst, desto eigenständiger kannst du selbst die besten Lösungen für deine konkrete Unterrichtspraxis finden. Und die Lösungen, die genau zu dir passen und die zu den Kindern passen, mit denen du zusammen singst. Denn natürlich ist Inspiration von anderen total super und gewinnbringend, aber je klarer du selbst mit der Theorie bist, desto kompetenter macht es dich eigentlich als Pädagogin-Persönlichkeit und du wirst auch mehr Klarheit und Sicherheit finden für deine eigene Probenplanung und fühlst dich vielleicht nicht mehr so abhängig davon, dass du dir gute Tipps und Tricks zusammenklaubst, von denen du dann vielleicht doch merkst, die passen gar nicht eins zu eins für dich oder für deine Unterrichtssituation. Deshalb viel Spaß bei dieser Folge und ich hoffe, dass du davon etwas mitnehmen kannst. Wir kennen doch alle bestimmt diese Situation, dass wir da so zwei Kinder haben, die einfach keinen Ton treffen und dass wir manchmal denken, wenn du nicht mehr dabei wärst, dann würde mein Kinderchor so richtig, richtig gut klingen. Und ich möchte euch aber einladen, einmal den Blickwinkel zu ändern und einmal die Frage zu stellen, wo steht denn dieses Kind in seiner musikalischen Entwicklung und was braucht dieses Kind gerade an diesem Punkt, um einen Schritt weitergehen zu können? Und auf jeden Fall ist das etwas anderes, als was die anderen brauchen, die schon total tonsicher alles nachsingen können. Und um da das Verständnis ein bisschen zu schärfen, mache ich einen kleinen Ausflug in die Merkmale kindlichen Lernverhaltens. Denn wie lernen kleine Kinder, wenn wir sie beobachten? Sie sind getrieben von ihrer Neugierde und sie lernen über die Erfahrung. Jedes Kind hat einen total natürlichen und angeborenen Drang, die soziale und materielle Welt zu begreifen. Und das tut es natürlich nicht in passiver Weise, indem es einfach nur von der Umwelt geformt wird, sondern es sucht ganz aktiv nach Erfahrungen, um auf die eigene Umwelt einzuwirken. Und dabei ist diese Neugierde nicht total beliebig, sondern die Neugierde wird immer gefangen von dem Kind in Abhängigkeit von den Fähigkeiten, die gerade heranreifen. Das heißt, das Kind geht immer in einen Übungskreislauf und in einen Erfahrungskreislauf mit den Fähigkeiten, die gerade aufploppen. Das bedeutet, wenn wir ein 15 Monate altes Kind beobachten, dann ist es möglicherweise ganz fleißig dabei, Schubladen ein- und auszuräumen. Und welche Fähigkeit übt das damit ein? Also es macht Erfahrungen mit dem Umstand, dass ein Ding in einem anderen sein kann. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, diese Erfahrung, um später räumliches Verständnis zu entwickeln. Und wenn das Kind ein paar Monate älter ist, dann fängt es an, andere Dinge zu spielen und mit anderen Dingen Erfahrung zu machen. Dann wird es anfangen, Dinge ganz leidenschaftlich aufeinander zu stapeln. Und damit sammelt das Kind Erfahrungen in der vertikalen Dimension des Raumes auf ganz unterschiedliche Art und Weisen, herauszufinden, welche Bauklötze kann ich wie übereinander stapeln, dass es nicht umfällt. Und noch ein paar Monate später wird es eher in die Horizontale bauen, während es dann mit circa, sind ja so Richtwerte, sagen wir mal 2,5 Jahren, sowohl in die Vertikale als auch in die Horizontale anfängt zu bauen und damit die Dreidimensionalität des Raumes erfährt. Und der Prozess, wie wir motorische Fähigkeiten erlernen, ist ja relativ gut erforscht. Und die Forschungen sagen, dass kein Kind Türme baut, wenn es nicht vorher dieses Inhaltbehälterspiel gespielt hat. Deshalb sollte man die Kinder diese Erfahrung machen lassen und ertragen, dass die ganze Küche im Chaos liegt, weil das Kind die ganze Zeit Kochtöpfe ineinander und auseinander bewegt. Weil diese Erfahrung die Grundlage dafür ist, dass es irgendwann Türme bauen kann. Und es gibt noch einen entscheidenden Unterschied zwischen der Konditionierung von uns Erwachsenen und einem Kind, was lernt. Denn der Anreiz des Lernens für das Kind ist nicht das Endprodukt, also zum Beispiel die Fähigkeit oder die Einsicht oder das Wissen, was man dann erworben hat, sondern es ist der Lernprozess selbst. Das heißt, für Kinder bedeutet Lernen, dass sie Erfahrungen machen. Und zwar Erfahrungen, die seinem eigenen Entwicklungsstand gerade entsprechen. Und wenn eine Fähigkeit herangereift ist, dann will das Kind diese Fähigkeit verfeinern, differenzieren und sich einverleiben quasi, indem es durch entsprechende Erfahrungen das immer mehr sich aneignet. Das heißt, wenn ein Kind jetzt endlich angefangen hat zu laufen, dann können wir kleine Kinder beobachten, die ziellos herumlaufen, einfach immer im Kreis rennen. Und zwar einfach um des Laufens Willens und nicht, weil sie von A nach B kommen wollen, wie wir Erwachsenen. Wir stehen ja nur auf, weil wir dann irgendwo hingehen oder weil wir Sport machen wollen oder. Also weshalb üben Kinder eine Fähigkeit ein? Beim Üben dieser Fähigkeit macht sich das Kind mit den neuen Fertigkeiten vertraut und integriert sie in die bereits vorhandenen Fähigkeiten. Und das heißt, üben heißt für ein Kind erproben und anpassen von etwas Neuerworbenen an ganz unterschiedliche äußere Verhältnisse. Und so wie wir beobachten können, dass eine bestimmte Fähigkeit in einer gewissen Entwicklungsperiode heranreift und dann ganz intensiv praktiziert wird, so verschwindet sie auch wieder. Also wir wissen, es gibt die Phase, wo die Kinder alles in den Mund nehmen, weil sie diese orale Phase haben und Erfahrungen machen mit diesem Sinn, über diesen Sinn des Schmeckens. Und diese Phase verschwindet aber eben wieder. Das heißt, ein 2-Jähriges nimmt eben keine Gegenstände mehr in den Mund normalerweise. Und auch ein 6-Jähriges Kind rennt nicht mehr unbedingt ziellos im Kreis herum, wie das ein 1,5-Jähriges Kind tut. Und ein Jugendlicher macht eben auch keinen Gummitwist unbedingt mehr, sondern das sind Fähigkeiten, die Kinder sehr gerne im Grundschulalter einüben. Und das Problem von uns Erwachsenen ist, dass wir ganz oft dazu neigen, dass wir Kindern versuchen, Verhaltensweisen und Fähigkeiten aufzudrängen, für die sie eigentlich noch gar nicht bereit sind. Und tatsächlich können Fähigkeiten nicht durch Üben hervorgerufen werden oder gar aufgezwungen werden, wenn die Zeit nicht bereit ist, wenn sie nicht zur richtigen Zeit verinnerlicht werden. Das heißt, wir können keinem Kind Laufen beibringen, was noch nicht krabbeln kann. Wir können keinem Kind das Turmbauen beibringen, was noch nicht das Inhaltbehälterspiel verinnerlicht hat. Und so weiter und so fort. Was können wir jetzt davon für das musikalische Lernen ableiten? Wenn wir jetzt zum Beispiel versuchen, das Lied Bruder Jakob einem Kind beizubringen, was noch keinen einzigen Ton trifft, ist es ein bisschen so, als würden wir versuchen, einem Kind Fahrradfahren beizubringen, was noch nicht laufen kann. Am Ende sind alle Beteiligten verzweifelt, frustriert, wütend, total genervt oder wie auch immer. Das heißt, um Kinder gut musikalisch begleiten zu können, brauchen wir ein Bewusstsein über die musikalischen Lernstufen, so wie wir sie in dem motorischen Lernen vielleicht intuitiv ganz gut verinnerlicht haben. Vielleicht auch nicht, dann lesen wir uns mal ein Buch durch über kindliche Entwicklungsstufen. Aber jetzt sprechen wir hier über Musik. Das heißt, um zu wissen, wie können wir jetzt das Kind, was keinen Ton trifft und nur in der Sprechstimme verharrt, in die Singstimme führen, müssen wir wissen, wo ist dieses Kind und was braucht es gerade und in welchem, welche Fähigkeiten reifen da gerade heran, wo dieses Fenster offen ist, dass die Bereitschaft zum Üben und Integrieren der neuen Fähigkeit bereitstellt. Idealerweise passiert der musikalische Lernprozess parallel zu dem Spracherwerb. Also eigentlich gibt es sehr, sehr viele Parallelen von dem Prozess, wie wir Sprache lernen, zu dem Prozess, wie wir Musik lernen. Wie haben wir unsere Muttersprache erlernt? Das ist auch ein sequenzieller Aufbau, der so stufenweise überlappend passiert. Und zwar zunächst hören wir über viele, viele Monate, über die ersten Jahre ganz viel gesprochener Sprache in unserem Umfeld, ohne dass wir den Inhalt unbedingt verstehen. Nach und nach fangen wir an, mit der Stimme zu explorieren, Laute zu machen, nachzuahmen, die in der Sprache vorkommen, bis wir einzelne Wörter versuchen zu sprechen und dann unsere eigenen Sätze bauen. Und die ersten Sätze sind ja schon eine kleine Improvisation mit Sprache, denn kleine Kinder lernen ja nicht erstmal eine ganz große Anzahl an Sätzen auswendig, die ihnen über Vorsprechen, Nachsprechen beigebracht wurden, sondern sobald sie einen kleinen Wortschatz an aktiv gesprochenen Wörtern haben, fangen sie an, mit Sprache zu experimentieren und natürlich Fehler zu machen und aber darüber in eine lebendige Erfahrung mit Sprache zu kommen, in die Kommunikation mit einem Gegenüber. Und dann erst, wenn sie die Sprache bereits gut sprechen und anwenden und darin improvisieren können sozusagen, kommen sie in die Schule und lernen lesen und schreiben und dann irgendwann auch das Grammatikalische verstehen, indem sie lernen zu analysieren, das ist ein Verb, das ist ein Subjekt, das ist ein Objekt und so weiter. Und analog dazu würden wir in der idealen Welt Musik genauso lernen. Das heißt, zunächst hören wir über viele Monate, über die ersten Lebensjahre ganz viel Musik in einer möglichst großen Vielfalt an musikalischen Parametern wie Tonalitäten, Metren, Stilistiken, Klangfarben. Und darüber bauen wir unseren musikalischen Wortschatz auf. Und dann erwerben wir ein Sing- und Musiziervokabular, indem wir kleine tonale und rhythmische Folgen singen, erlernen und mit denen anfangen, frei umzugehen. Und erwerben darüber ein musikalisches Denk- und Kommunikationsvokabular. Und Kommunikation in der Musik ist auch eine Art von Improvisation. Und dann erst würden wir lesen und schreiben in Musik lernen. Das bedeutet, wir können einem Kind nur das beibringen, wofür es in seiner Entwicklung bereit ist. Und das gilt in der motorischen Entwicklung, das gilt in der sprachlichen Entwicklung und das gilt natürlich genauso auch in der musikalischen Entwicklung. Aber genau das passiert total oft in der Musik. Also wir versuchen ganz oft den Kindern Notenlesen beizubringen, bevor sie eigentlich ausreichend Erfahrungen sammeln konnten im Hören von Musik. Das ist das Allerwichtigste. Das ist der Ausgangspunkt allen musikalischen Lernens. So wie das Hören von Sprache der Ausgangspunkt allen sprachlichen Lernens ist. Und so wie auch die Beobachtung von Bewegung ein wichtiger Aspekt ist im motorischen Lernen. Wir versuchen den Kindern Notenlesen beizubringen, bevor sie genügend Erfahrung gemacht haben im eigenen Musizieren, im Interagieren mit Musik, Erfahrung gesammelt haben mit Bewegung zur Musik. Wie oft versuchen wir den Kindern beizubringen, hier im Takt zu zählen oder den Fuß zu tappen, aber sie können noch gar nicht wirklich sich koordiniert zu einem Puls von einer vorgegebenen Musik bewegen, weil sie noch zu wenige ganz körperliche Erfahrungen sammeln konnten zu ganz unterschiedlichen Bewegungsqualitäten. Und das führt dann dazu, dass die Kinder die richtige Zahl zur falschen Zeit sagen oder eben nur ganz mechanisch ein Zeichen einer Taste zuordnen oder einem Buchstaben, ohne dass es irgendeinen musikalischen Sinn für sie macht. Und wenn wir uns klar machen, dass ein Kind im Alter von 3 Jahren einen passiven Wortschatz von mehr als 800 Wörtern hat und ein durchschnittliches 6-jähriges Kind einen passiven Wortschatz von 13.000 Wörtern, dann können wir uns überlegen, haben Kinder, die bei uns vielleicht in den Kinderchor kommen mit 6 Jahren, einen passiven Wortschatz von 13.000 musikalischen tonalen und rhythmischen Pattern von quasi kleinen musikalischen Wörtern, oder sind sie doch eigentlich da noch, haben sie da noch ganz viel Nachholbedarf, und dann müssen wir den eben schon auch mit bedienen und mitdenken. Ich meine, in der Sprache ist das ja auch total interessant. Da gibt es ja auch Studien, die zeigen, dass mit vielen kleinen Kindern viel zu wenig gesprochen wird. Also als meine Kinder noch kleiner waren und man so häufig beim Kinderarzt saß, da gab es überall bei den Kinderärzten so ein Plakat. Da war eine Mutter auf dem Spielplatz und das Kind spielte irgendwie und die Mutter guckte auf ihr Handybildschirm und machte nur so eine abwehrende Bewegung zu dem Kind, was versuchte, mit der Mutter Kontakt aufzunehmen. Und darunter stand, heute schon mit ihrem Kind geredet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Spiegel von unserer Zeit, dass das manchmal zu wenig stattfindet. Wir müssen wirklich Kinder lernen über die lebendige Interaktion, über den Blickkontakt, über die emotionale Zuwendung. Und sie müssen wirklich persönlich angesprochen werden und in der sprachlichen Interaktion, lebendigen sprachlichen Interaktion aufwachsen. Und es gibt auch Untersuchungen, die beschreiben, je reichhaltiger der Wortschatz ist, den die Kinder in den ersten 3 Lebensjahren umgibt, desto differenzierter und reicher ist ihr eigener Sprachgebrauch als Erwachsener. Und das ist interessant, denn die kleinen Babys verstehen ja komplexe sprachliche Inhalte noch gar nicht. Und dennoch lernt ihr Unterbewusstsein sprachliche Syntax und sprachliche Parameter kennen über diese Stimulation von einer reichen sprachlichen Umgebung. Und da heißt es jetzt nicht nur, wie viel wird gesprochen, sondern auch, wie vielfältig und wie groß ist der Wortschatz der Peer Group quasi, in der sie aufwachsen. Also, ich fasse nochmal zusammen. Was sind die wichtigsten Dinge von der heutigen Folge? Kinder können immer nur die Fähigkeiten einüben, die gerade heranreifen. Das heißt, wir müssen gucken, auf welchem Entwicklungsstand sind die Kinder und welche Aktivitäten bringen sie jetzt ein Stück weiter und helfen ihnen, noch mehr Erfahrung zu sammeln, um die nächste Fähigkeit erwerben zu können. Ich hoffe, du konntest von dieser Folge etwas mitnehmen und du hast vielleicht gemerkt, ich habe ja schon in der vorletzten Folge darüber gesprochen, dass die Music Learning Theory von Edwin Gordon wie so meine Baseline musikpädagogischen Handelns ist. Und sobald ich über Lernprozesse, musikalische Lernprozesse spreche, bin ich natürlich sofort bei Edwin Gordons Lerntheorie. Wenn du darüber mehr erfahren möchtest, verlinke ich dir nochmal die Webseite von der Deutschen Gordon-Gesellschaft. Da findest du auch einen einführenden Text in die Hintergründe der Lerntheorie. Da kannst du auch dich einfach nochmal weiter informieren. Und in der nächsten Folge geht es dann eben nochmal vertiefend um die Frage, mit welchen konkreten Dingen können wir die Tonvorstellung bei Kindern fördern. Und dann ist ja auch schon Sommerzeit und Reisezeit. Und ich reise Anfang Juli nach China. Ich bin dort eingeladen, um Workshops zu geben und Jurorin zu sein bei einem Kinder- und Jugendchor-Wettbewerb. Darauf freue ich mich schon sehr. Und ich denke mal, da werde ich bestimmt viele Inspirationen und Eindrücke mitbringen. Und da werde ich wahrscheinlich in der Folge vor den Sommerferien nochmal sprechen. Wenn du praktisch ein bisschen mehr über diese Themen erfahren möchtest, dann komm doch in meinen Workshop bei der Chorcom. Da gebe ich einen Workshop über Hören, Singen, Musik verstehen, audiationsbasiertes Musiklernen im Kinderchor und einen zweiten Workshop über Improvisation im Kinderchor. Und, save the date, 11. bis 13. April 2025 findet unser nächstes Symposium in Berlin Junge Stimmen statt und wir sind schon fleißig in der Planung und es wird super, super spannend. Also halt dir das Wochenende doch schon mal frei. Ich gebe hier natürlich auch Nachricht, wenn die Anmeldung freigeschaltet ist. Und wenn du jetzt nichts mehr verpassen möchtest, was rund um diese Themen in diesem Podcast passiert, dann trag dich unbedingt für den Newsletter ein. Den Link findest du in den Shownotes und ich freue mich, wenn wir da auch voneinander lesen. Liebe Grüße und bis bald. Keep on singing, Gudrun.